Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, in der Bibelschule saß ich einmal mit einem uns aus der Klasse so zusammen und wir haben darüber philosophiert, wie Männer so ticken. Und er hat zu mir gesagt, Boris, ich glaube, Männer sind wie Gummibänder. Je weiter du die weglässt, desto größer ist die Kraft, mit der sie wieder zurückkommen. Es ging natürlich um Beziehung und so. Aber ich empfinde das mit der FEG hier in Thayingen genauso. Jetzt waren wir einige Tage über die Weihnachtszeit und über Silvester in Deutschland und es war schön, die Familie zu sehen und zusammen zu feiern. Aber umso mehr freue ich mich oder habe ich mich gefreut, als wir heute dann so nach Thayingen reingefahren sind. Ich habe gesagt, jawohl, endlich wieder zu Hause, endlich wieder mit euch zusammen sein und das tut gut. Ich freue mich sehr, dass wir diese Zeit miteinander verbringen können. Und ich habe ganz, ganz großen Respekt, wer am 1. Januar schon in den Gottesdienst geht, um unter Gottes Wort zu kommen und da ja einfach einen Gottesdienst genießen möchte. Weil viele haben lange gefeiert und die Kräfte sind manchmal recht aufgezehrt. Und dann sich wieder aufzuraffen, zu einem Gottesdienst zu kommen, ganz toll. Das hast du richtig gut gemacht. Ich habe für heute ein Thema gewählt, das vielleicht ja nicht ganz so typisch ist für einen Gottesdienst am 1. Januar, warum ein Kampf mit Gott sich lohnt. Vielleicht sagt der ein oder andere, ja Moment, ich will ja gar nicht mit Gott kämpfen, Gott ist Gott. Und doch finde ich diesen Titel als passend und zutreffend und ich möchte gleich erklären, warum. Wir befinden uns im 13. Jahrhundert vor Christus. Es ist das Land Kanaan und es ist bekannt als der fruchtbare Halbmond. Es verbindet Babylon und Syrien im Norden mit Ägypten im Süden. Der fruchtbare Halbmond. In diesem im vorderen Orient zentral gelegenen Land lebt eine Familie mittlerweile schon in der zweiten Generation. Es ist Isaac und Rebekka. Als Isaac 60 Jahre alt war, hatte er noch das Glück, Kinder zu bekommen. Mit 60 Jahren Kinder kriegen, ich glaube, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Bei Isaac und Rebekka waren es sogar Zwillinge. Das macht das Glück perfekt. Der erste hieß Esau und der zweite hieß Jakob. Esau wurde der Stammvater der Edomiter, einen ganzen Volksstamm. Und der zweite, dieser Jakob, der hat bei der Geburt, als Esau geboren wurde, war zu sehen, dass er die Ferse seines Bruders festgehalten hat. Jakob, dieser Name, bedeutet der Fersenhalter oder der Betrüger. Es war fast so, als würde Jakob seinem Bruder Esau nicht so den Vortritt gönnen wollen. Er hielt ihn bei der Geburt sogar noch am Fuß fest. So wird es im biblischen Bericht erwähnt. Die Jahre vergingen, diese beiden Brüder wurden größer und erwachsen. Und Esau, der pflegte eine Leidenschaft und das ist die Jagd. Er war ein ziemlich guter Jäger und eines Tages war er völlig erschöpft von so einem Jagdausflug, kam er wieder zurück, ausgehungert, wie man dann so an der frischen Luft werden kann, kommt er zu seinem Bruder, der gerade so ein frisches Linsengericht gekocht hatte. Wahrscheinlich war das ein ziemlich guter Koch. Denn er sagte und er schwor seinem jüngeren Bruder bei Gott, dass er ihm das Erstgeburtsrecht abtreten würde, wenn er von dieser Linsensuppe etwas bekommen könnte. Erstgeburtsrecht, das war keine Sache, mit der man herumspielt. Das Erstgeburtsrecht, das war im vorderen Orient damals etwas enorm Großes. Erstgeburtsrecht bedeutete, 2/3 der Erbschaft gehen an den Erstgeborenen. Plus die Stellung des Vaters als Familienoberhaupt oder als Sippenoberhaupt. Das war im Prinzip ein riesengroßes Erbe, das war im Prinzip eine Fahrkarte für das Leben in einer Leitungsposition als Familien- und Sippenoberhaupt. Bei Isaac und Rebekka bei diesem Erstgeburtsrecht kam sogar noch etwas dazu, was Gott dem Großvater von Jakob, nämlich Abraham, versprochen hatte. Und zwar, seine Nachkommen sollten das Land erben, dieses ganze Land Kanaan, wo sie momentan als Nomaden lebten. Und aus seiner Familie sollte die ganze Menschheit gesegnet werden. Esau hatte bei Gott geschworen, dass Jakob diesen Erstgeburtssegen bekommen sollte. Und Gott akzeptierte diese Entscheidung. Sogar noch mehr, Gott hatte vorher schon gesagt, dass nämlich der Jüngere, dass er mit dem Jüngeren weitergehen wollte. Er wollte diesen Segen, den er Abraham schon versprochen hatte, über den zweiten Sohn, über diesen Jakob laufen lassen. Isaac hatte das ignoriert. Isaac favorisierte den Esau. Das war ein Kerl nach seinem Geschmack. Das war ein Jäger, ein gemachter Mann. Das war so derjenige, der die ganze Hoffnung des Vaters in sich trug. Mit nicht ganz legalen Mitteln bekam dieser Jakob dann tatsächlich diesen Erstgeburtssegen. Das störte Esau so gewaltig, dass Jakob um sein Leben fürchten musste und 800 Kilometer zu seinem Onkel Laban floh. Als er in die Nähe dieser Stadt kam, wo Laban dann wohnte, in Haran, da begegnete er seiner Cousine Rahel. Und die tränkte gerade ihre Schafe, beziehungsweise wollte es tun, aber hatte niemanden, der ihr half, einen großen Abdeckstein auf dem Brunnen wegzuschieben, damit sie Wasser schöpfen konnte für ihre Herden. Niemand konnte ihr helfen. Jakob war zur Stelle und da sieht man, dass dieser Jakob nicht unbedingt ein kochlöffelschwingender Weichling war, sondern er packte ganz alleine diesen Stein, schob ihn zur Seite, wofür man früher normalerweise 4 bis 5 Männer brauchte. Das war extra so gemacht, einen ziemlich großen Stein, damit es keine Streitereien gab, damit das Wasser gleichmäßig auf die Herden verteilt werden konnte. Erst wenn 4 oder 5 Hirten zusammengekommen waren, konnten sie diesen Stein wegschieben, dann konnten alle gleichzeitig schöpfen und es war gerecht. Jakob, das war ein starker Kerl, er hatte Kraft wie 4 Männer. Nach 20 Jahren Hirtendienst bei seinem Onkel Laban, mittlerweile war Jakob 2-mal verheiratet, nicht nacheinander, sondern gleichzeitig, 60 Jahre alt und sein Besitz hatte sich stark vergrößert. Er hatte einiges an Vieh, an Herden, auch an Kindern. Bisher hatte Jakob sich durch List, durch Verschlagenheit, durch raffiniertes Verhandeln oder auch durch fleißiges Arbeiten durch das Leben gemogelt, muss man sagen. Er hat sich durchgewurstelt, durchgeschlängelt, allen Widerständen zum Trotz hat er es zu etwas gebracht. Er war ein gemachter Mann. Nun ist er schon 60 Jahre alt, aber seine Vergangenheit ist noch völlig offen. Und er nimmt sich ein Herz, fasst sich ein Herz und sagt, ich möchte meine Vergangenheit bereinigen, ich will mich wieder mit meinem Bruder versöhnen. Und an dem Geschenk, das er für Esau vorbereitet hat, sieht man, wie viel er mittlerweile hat. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselshengste. Was für ein Geschenk. Ich hoffe, mir schenkt niemals jemand so etwas. Jakob nimmt ein massiv großes Geschenk, ein unverhältnismäßig großes Geschenk und zieht mit seiner Familie los. Und dann kommen sie zu einem bestimmten Punkt, ein kleines Flüsschen, Jabok heißt dieses Flüsschen, und er schickt dieses Geschenk in Karawanen vor sich her, er schickt seine Familie über dieses Flüsschen, über diese Furt, denn dahinter war eben das Land, wo sich Esau ausgebreitet hatte. Plötzlich bekam er diese Nachricht, ja, Esau ist auch auf dem Weg zu dir, aber mit ihm reiten 400 bis unter die Zähne bewaffnete Leute und sie wollen euch vernichten. Jakob bekommt es mit der Angst zu tun. Was wird jetzt passieren? Und er denkt sich eine Strategie aus und sagt, ja, ich werde diese Karawanen, erstmal vielleicht die 20 Schafe und dann die Esel und dann die Kamele, alle so nacheinander, dass so der Esau auf eine Karawane nach der anderen trifft und dann werde ich ja hören, ob sie angreifen oder nicht. Vielleicht habe ich dann noch Zeit, einige aus meiner Familie zu retten. Jakob hat Angst. Und in diese Situation hinein spricht der Bibeltext. Wenn man den Text liest und dann kommt an diese Stelle, dann hält man den Atem an. Was wird jetzt passieren? Wie geht's jetzt weiter? Jakob hat alles, was er besitzt, alles durch diese Furt geleitet und bleibt jetzt alleine zurück. Und wir lesen aus 1. Mose Kapitel 32 ab Vers 23. 1. Mose 32 ab Vers 23. Es ist die Seite 26. Ich nehme den Vers davor, den 22. noch dazu. Und das Geschenk zog vor ihm hinüber, er aber blieb in jener Nacht im Lager. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen um ihn. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragt er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er in Pniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israel bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat. Ich gebe zu, diese Story, diese Erzählung hier, die ist etwas befremdlich. Jakob bleibt allein zurück. Ich weiß nicht, was in diesem Moment in ihm vorgegangen sein muss. Alles, was er besitzt, sein ganzes Leben, das, was er sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, ist jetzt über den Jordan, über den Jabbok. Nicht über den Jordan, noch zumindest nicht, denkt Jakob. Und er bleibt allein zurück und auf einmal stürzt sich da ein Mann auf ihn und die beiden fangen an zu ringen und zu kämpfen miteinander. Und hier wird berichtet, dass es so aussieht, als würde es unentschieden sein. Die ganze Nacht kämpfen diese beiden miteinander. Und dann graut der Morgen. Auf einmal sagt dieser Fremde, lass mich los, es wird hell. Du darfst mein Gesicht nicht sehen, du darfst mich nicht erkennen. Das wäre nicht gut für dich. Und vielleicht wird Jakob in diesem Moment klar, mit wem er es hier zu tun hat. Das Gesicht nicht sehen dürfen, wer diesen Mann sieht im Hellen, der muss sterben. Ich glaube, in diesem Moment wird Jakob klar, ich habe es hier mit Gott zu tun. Und das bestätigt auch das, was er erlebt. Hier steht, da rührte er sein Hüftgelenk an. Und im Hebräischen wird hier ein Wort verwendet, das bedeutet, einfach nur mit dem Finger berühren, kurz berühren. Und schon ist es ausgerenkt, Jakob verliert seine Kraft. Jakob kann nicht mehr siegen, kann nicht mehr, es ist nicht mehr Gleichstand hier in diesem Kampf. Und er merkt, ich habe hier mit Gott gekämpft. Lass mich los, es wird langsam hell, die Morgenröte bricht an, Vers 27. Und dann macht Jakob hier ein geniales Statement. Und dann sagt er einen genialen Satz und er sagt, Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Vielleicht hat der Jakob sich festgeklammert mit seiner ganzen Kraft. Sein Bein konnte er nicht mehr bewegen. Es hat wahrscheinlich extrem wehgetan. Aber er klammert sich mit allem, was er noch an Kraft zur Verfügung hat, an diesen Mann, an Gott. Und sagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und dann entsteht dieses kurze Gespräch. Wie heißt du? Jakob, Betrüger. So ist mein Leben gelaufen. Das war mein Lebensprinzip von Anfang an. Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, heißt es dann in Vers 29, sondern Israel. Und Israel bedeutet, Gott kämpft. Gott kämpft. Was war passiert? Im Prinzip war das Leben von Jakob ein Leben des Kampfes. Er kämpfte gegen alles und jeden. Er kämpfte gegen seine Umstände. Er kämpfte gegen seinen Vater. Sein Vater hat den Esau bevorzugt, obwohl eigentlich laut einer Prophezeiung der Segen auf Jakob fallen sollte. Er kämpfte gegen seinen Onkel Laban, der ihn betrog und ihm erst die eine Tochter zur Frau gab, die er eigentlich überhaupt nicht wollte. Er kämpfte gegen Anfeindungen. Er kämpfte sein ganzes Leben lang. Und jetzt macht ihm Gott einen Strich durch die Rechnung. Gott sagt, jetzt hat dein Kampf ein Ende. Und indem er seine Hüfte berührt, setzt er Jakob außer Gefecht. Und er sagt, du kannst jetzt nicht mehr kämpfen. Dein Kampf ist vorbei. Deine Kraft ist zu Ende. Und dann segnet er ihn. Wir wissen nicht, wie dieser Segen ausgesehen hat. Gott hat irgendetwas gesagt. Segen war immer verbal mit bestimmten Dingen verbunden. Aber der Text macht deutlich, Gott beginnt Jakob zu segnen, indem er ihm die Hüfte ausrenkt. Als ich das gesehen habe, dann wurde ich stutzig. Was bedeutet das denn? Gott segnet Jakob, indem er ihm die Hüfte ausrenkt, indem er ihm seine letzte Kraft wegnimmt, segnet er ihn und macht ihn überhaupt fähig, sich an Gott zu klammern und von ihm den Segen zu erwarten. Ich stelle fest, dass ich in meinem Leben manchmal so einem Jakob ähnle. Ich stelle fest, dass ich auch so kämpfe. Ich arbeite, ich versuche mein Leben unter Kontrolle zu halten, das zu designen, so die Schritte und Weichen zu stellen, dass alles gut kommt, dass es in die richtige Richtung läuft. Ich versuche nur legale Mittel anzuwenden, vielleicht nicht ganz so heftig wie Jakob, aber doch im Kampf, oder? Ein Glück habe ich keinen Zwillingsbruder. Aber es ist doch so, dass wir manchmal so einem Jakob ähneln. Dass wir kämpfen. Dass wir kämpfen und sagen, wir müssen es kontrollieren. Ich muss es machen. Und ich muss mir selber auch zu meinem Glück verhelfen. Der Segen Gottes beginnt beim Ausrenken der Hüfte, in dem Jakob nicht mehr kämpfen kann. Jakob ist ein starker Kerl gewesen, das haben wir gesehen. Sonst hätte er diesen Riesenstein vom Brunnen nicht wegschieben können. Vielleicht hat er gesagt, wenn es hart auf hart kommt, dann gehe ich in den Kampf mit meinem Bruder. Ich habe auch etwas zu bieten. Aber mit einer ausgerenkten Hüfte? Der Kampf war vorbei, bevor er überhaupt angefangen hatte. Es blieb Jakob nichts anderes übrig, als sich an Gott zu hängen und zu sagen, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich wünschte, dass 2016 so ein Jahr wird für uns als Gemeinde. Nicht, dass wir keine Kraft hätten, nicht, dass Gott uns nicht Möglichkeiten gegeben hätte, Dinge zu bewegen und uns einzubringen hier im Dorf und in der Gegend, aber dass wir in dieser Haltung dieses Jahr beginnen und durchleben. Dass wir uns an Gott klammern und sagen, wir lassen dich nicht los, es sei denn, du segnest uns. Ich möchte kurz ein Beispiel erzählen, also wie ich das einmal ganz praktisch erlebt habe. Ich glaube, ich war so 12 Jahre alt, da bin ich im Tischtennisverein gewesen. Gibt es Tischtennisspieler heute hier? Doch ein paar nicken oder kennen den Sport, haben ihn mal im Fernsehen gesehen. Und ich war im Tischtennisverein und im Tischtennisverein, das war schon spannend, also da gab es die extremen Profis. Da gab es Leute, die hatten verschiedene Griffe drauf, die haben den Schläger manchmal so ich glaube Chinesen, oder? Die machen das auch häufig so, die haben den so gehalten und die haben geschnitten und ich war als 12-Jähriger hin und weg und habe nur gesehen, also das werde ich nie schaffen. Ich hatte sogar Schwierigkeiten, Angaben zu machen. Und irgendeiner hat sich dann geopfert und wollte mir Angaben beibringen. Und das klappte nicht. Immer gegen's Netz, über die andere Seite drüber, über die Auslinien und. Das klappte nicht. Und irgendwann kam der Trainer zu mir und sagte, Boris, klappt nicht so gut, ha? Ich so, nein, ist schwierig. Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat gesagt, Boris, nimm mal den Schläger. Und dann hat er meine Hand genommen, die den Schläger gehalten hat. Und hat sich dann so hinter mich gestellt und dem anderen dann zugenickt, er sollte eine Angabe machen. Und dann sagt er zu mir, Boris, lass ganz locker. Lass mal ganz locker. Und dann hat er angefangen, meine Hand zu bewegen. Und es funktionierte. Erst die Vorhand und dann die Rückhand. Und das funktionierte. Und ich war total begeistert. Und irgendwann, so beim bisschen hin und her spielen, habe ich gemerkt, also das ist eigentlich leicht. Und ich habe versucht, selber zu machen. Ich habe meine Muskeln angestrengt und selber. Seine Hand war noch an meiner Hand. Zack, war der Ball wieder außerhalb der Platte oder im Netz oder irgendwas. Und er sagte, nein, Boris, du musst schon locker lassen. Lern die Bewegung erstmal kennen und wieder. Ich habe ganz locker gelassen und er hat meine Hand bewegt und es funktionierte wieder. Jakob hat an dieser Stelle lernen müssen, was es bedeutet, seine Hand locker zu lassen. Jakob hat lernen müssen für sein Leben, ich muss Gott machen lassen. Gott kämpft. Und dann lohnt sich ein Kampf mit Gott. Jakob hat sich bei jedem Schritt seit dieser Nacht daran erinnert, was es bedeutet, wenn Gott kämpft. Er musste hinken. Es tat ihm wahrscheinlich weh, sein Leben lang. Aber er hat festgestellt, was es heißt, wenn Gott anfängt zu kämpfen. Wenn er die Initiative ergreift, wenn er das Kommando übernimmt, wenn er vorwärts geht. Was bedeutet das konkret? Das sind ja schöne Worte, das Bild passt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber was bedeutet das in deinem Leben? Was bedeutet das in deinem Leben? Was bedeutet das in deiner Situation? Wie lasse ich denn locker? Ich denke, es hat viel damit zu tun, wie meine innere Haltung Gott gegenüber ist. Es hat viel damit zu tun, dass ich vor Gott komme, ins Gespräch mit ihm gehe und ihm einfach sage, Jesus, du hast die Kontrolle. Es geht um dich. Du kannst eingreifen, so wie du es willst. Und dann passieren manchmal schlimme Dinge in unserem Leben, Dinge, die uns nicht gefallen, die uns wehtun. Und dann dürfen wir wissen, Gott behält trotzdem die Kontrolle. Der Sieg des Guten über das Böse ist nicht, wenn es das Böse nicht mehr gibt, sondern ein umfassenderer Sieg ist, wenn durch das Böse noch etwas Gutes entsteht. Durch Dinge, die mir nicht gefallen, so wie Jakob das hier erlebt hat, mit dem Hüftgelenk, das ihm ausgerenkt worden ist, dass dadurch noch etwas Gutes entstanden ist. Manchmal muss Gott uns auch ein Hüftgelenk ausrenken. Manchmal muss Gott härter mit uns reden, damit wir anfangen zu begreifen. Ich wünschte, dass wir von dieser Geschichte lernen. Ich selber möchte es auch zu mir persönlich sagen, ich will von Jakob lernen. Ich möchte jemand sein, der sich an Gott festklammert und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es sei denn, dein Segen ist in meinem Leben vorhanden. Willst du dich Gott anvertrauen mit deiner Lebensführung, in deiner aktuellen Situation? Kannst du ins Gebet gehen und Gott sagen, Jesus, so wie du es machst, ist es in Ordnung. So wie du mich im Moment führst, so nehme ich das an. Und wenn das auch manchmal wehtut, so weiß ich doch, du führst es gut heraus. Ich lasse locker, damit du in meinem Leben aktiv werden kannst. Lass uns gemeinsam so dieses neue Jahr angehen. Locker lassen. Locker lassen. Und dann dürfen wir gespannt sein, was Jesus tut. Jakob bekam einen völlig neuen Namen, Israel. Gott kämpft, ein neues Lebensprogramm. Wer weiß, vielleicht ändert sich auch unser Lebensprogramm, wenn wir anfangen, locker zu lassen und Gott machen zu lassen. Amen. Ich freue mich, dass die Band noch ein Lied vorbereitet hat. Und das wollen wir jetzt noch gemeinsam singen. Und dieses Lied ist in so einer Situation eigentlich entstanden oder von jemandem geschrieben worden, der das kennt. Ich möchte nicht zu viel verraten, wir werden sofort erkennen, worum es geht. Er kennt das, was es bedeutet, Dinge zu erleben, die mir wehtun. Und trotzdem zu erleben, wie Gott einen segnet und hält.